Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es gibt auf der Welt des Bauens nicht viele Architekten, die so etwas wie einen kleinen Aufruhr im Beatles-Stil verursachen können. Das schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung und meint mit der Ausnahme von der Regel natürlich den in der Nacht auf Samstag verstorbenen Frank Gehry. Gehry war nicht nur einer der bekanntesten Architekten der Welt, so Matzig. Er war der spätmoderne Star-Architekt, der den neuzeitlichen Begriff des Star-Architektentums erfunden hat. Über das von Gehry entworfene Guggenheim-Museum in Bilbao hieß es einst, es sehe aus, als wäre es auf dem Backblech entstanden. Aber nachdem es nachhaltig zur Vitalisierung der baskischen Stadt beitrug, wollte plötzlich jedes Kaff seinen Gehry. Früher ein Reiterstandbild, jetzt einen schrägen Bau, schreibt Matzig. Gehry wurde zum Opfer des Erfolgs. Seine Signature-Bauten wurden reduziert zu Signaturen. Nicht immer hat das den Stadträumen gut getan. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ehrt derweil Stefan Trinks den Architekten als Universalkünstler, der seine Bauten nicht von der Konstruktion, sondern von der Zeichnung, der Skulptur, dem Bild her dachte. Der Formprozess blieb für ihn bei jedem Projekt derselbe, unberechenbare, skulptural sich beständig ändernde Vorgang. Erste Zeichnungen, die oft schon im Kern die spätere Form enthielten, verwandelte er vom Papier in eine plastische Skulptur, indem das Blatt beispielsweise zerknüllt und wie eine Plastik aus Ton geknetet wurde. Nun ist Frank Gehry im Alter von 96 Jahren in Los Angeles gestorben. Aber, schreibt Trinks, seine Bauskulpturen tanzen, unendlich traurig zwar, doch voller Elan und ihre Umwelt begeisternd, weiter. Wo wir gerade bei beseelter, mit Emotionen ausgestatteter Architektur sind, in der Welt beschreibt Marlene Hobrack einen bizarren neuen Literaturtrend, bei dem junge Erwachsene mit doch eigentlich leblosen Immobilien intime Beziehungen eingehen. Wer hätte gedacht, dass auch eine Eichenholztür Gefühle haben kann, fragt Hobrack. Und erläutert im Folgenden sehr kundig die erotischen Möglichkeiten beweglicher Bauelemente sowie die Eigenschaften der sogenannten SMUT, also auf Deutsch Schmutzliteratur, die sich bevorzugt an weibliche Leserinnen wendet. In Sylvia Morrows Stuffed wird ein belebtes Kissen zum Liebhaber einer Frau. In Holly Wilds Banged by the Birthday Bear wird ein erstaunlich durchtrainierter Geburtstagsteddy lebendig. Immerhin, so Hobrack, seien die fraglichen Werke oft von enormer literarischer Qualität. Viele der Sexszenen in SMUT-Romanen sind erheblich besser geschrieben als Vergleichbares in der hohen Literatur. Wenn wir uns als Eltern dennoch sorgen, tappen wir womöglich in die Falle der moralischen Panik rund um das weibliche Leserverhalten, die ihrerseits eine lange Tradition hat. Eben dieser Tradition widmet sich Nina Wolf in der Taz. Anlässlich des bevorstehenden 250. Geburtstags von Jane Austen stellt sie die Frage, inwieweit die britische Autorin als Ahnherrin der zeitgenössischen Romantasy-Literatur gelten darf. Viele Autorinnen des Genres sehen in Austen die Patronin ihrer romantisch verstrickten Heldinnen. Aber, schreibt Wolf, diese Verehrung ist oft vereinfachend naiv. Austen als bloße Romantikerin zu lesen mag bequem sein, richtig ist es nicht. Das zeige sich besonders deutlich in der Art und Weise, wie Jane Austen sexuelles Begehren verhandelt. Wolf schreibt, Austen war keine prüde Autorin, doch ihre Erotik entsteht in der sozialen Choreografie, nicht im Schlafzimmer. Ihr Horizont bleibt die Gesellschaft, nicht das Paar. Vielleicht ist das der größte Unterschied. Romance will verführen, Austen will entlarven.